Bei uns geht es heute um unsere Vorfahren und um Gene und um Krankheiten und darum, wie das alles zusammenhängt. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir unterhalten uns ja oft über Durchbrüche in der Forschung, in der Medizinforschung. Aber ganz selten haben die Paläontologen irgendwas damit zu tun. Hier aber schon.
Ja, das ist toll und ich war selber sehr überrascht. Nature, 10. Januar 2024, richtig spannende Studie.
Eine richtig spannende Studie und im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass wir bei einigen Krankheiten nicht genau wissen, warum wir sie eigentlich haben. Und sozusagen das zweite Rätsel, also erstmal, warum wir sie überhaupt entwickeln. Zum Teil kennen wir eben die Ursachen nicht genau. Und dann ist es so, dass man denkt, solche Krankheiten, ist es nicht so, dass die Evolution, zumindest bevor wir diese zivilisierte Gesellschaft aufgebaut haben, die Leute, die eher anfällig waren für Krankheiten, die schwächer waren, die hat sie doch mehr oder weniger ausgesiebt. Also warum haben denn ausgerechnet die Gene sich durchgesetzt, die solche Krankheiten eher begünstigen? Deswegen haben wir sie. Ja, in erklecklicher Zahl zumindest. Und da gibt es jetzt, glaube ich, neue Erkenntnisse.
Ich wollte früher mal Archäologe werden.
Ja.
Jetzt bin ich Mediziner geworden, aber jetzt hätte ich auch Archäologe werden können, um diese Sachen da erforscht zu haben.
Es ist übrigens auch nie zu spät, wollte ich dir sagen.
Genau. Also das Faszinierende hier ist tatsächlich, dass es ein Resultat einer unglaublichen Fleißarbeit ist, nämlich der Untersuchung von, ich glaube, vielen Tausenden, ich weiß jetzt aber keine Zahl, von wirklich sehr alten Leichen, Skeletten.
Überbleibsel von Menschen, muss man sagen. Ne? In der Regel Knochen. Ja.
Genau, von Knochen von Menschen. Also wirklich von sehr frühen Begräbnisstätten. Also wirklich von der mittleren Steinzeit bis in die Bronzezeit hinein. Also von Zeiten bis 10.000 vor Christi zurück bis 800 vor Christus oder so. Man hat ja früher diese Dinge einfach alle nicht machen können. Aber mittlerweile kann man eben aus diesen Knochen Gene tatsächlich finden, herauslösen, analysieren. Und das kann man sehr konsequent machen. Man kann ganze Genome, also den gesamten Gensatz, analysieren. Und das kann man auch bei sehr alten Knochen machen. Man konnte es auch bei Neandertalern machen. Man hat tatsächlich das Genom, den vollständigen Genomsatz zum Beispiel vom Neandertaler, aber eben auch von vielen Menschen von vor eben 10.000 Jahren.
Ja.
Und dann hat man natürlich ganz verschiedene, also das Genom ist ja einfach nur die Aussage, dass man sämtliche Gene von einem Menschen hat, aber die unterscheiden sich ja auch zwischen uns beiden und insofern hat man viele verschiedene Menschen derselben Zeit analysiert und dann eben viele verschiedene Genome gefunden. Dann hat man sozusagen sie verglichen mit der Gegenwart.
Man hat versucht sozusagen eine Entwicklung des Genoms, zumindest in einer großen Zahl, nachzuvollziehen. Also wir wissen heute ungefähr, welches Genom wir haben. Und dann kann man das eben vergleichen mit Leuten, die, was weiß ich, in Westeuropa oder Osteuropa gelebt haben, die einen unterschiedlichen Lebensstil hatten, die sich unterschiedlich ernährt haben. Leute, die Viehzucht betrieben haben, gegenüber zum Beispiel Leuten, die gejagt und gesammelt haben. Wenn man dann auch datiert die Skelette, dann kann man sehen, welche Gene sozusagen in welcher Population ursprünglich vorhanden waren und wie die sich dann über die Zeit verändert haben.
Genau, wobei man sagen muss, so viel Informationen über die gegenwärtigen Gene haben wir eigentlich gar nicht.
Aha.
Ja, das ist geschützt durch Datenschutz und wie auch immer. Es gibt eine große Biobank oder Gendatenbank oder wie immer man sie nennen will, und zwar in Großbritannien, die UK Biobank. Und die haben tatsächlich 43.000 Gensätze von freiwilligen Probanden. Das ist also der größte, soweit ich weiß, auch wirklich der größte Genpool, den man zur Verfügung hat. Die größte Sammlung von Genbibliotheken, wenn man so will. Und die kann man jetzt vergleichen mit diesen historischen Genen. Also dann stellt man erstmal fest, dass wir erstaunlich viele Gene bekommen haben von hier eingewanderten Völkern. Also es gab ja Einwanderungswellen, es gab Einwanderungswellen vor 8000 Jahren, es gab dann eine große Welle vor 5000 Jahren. Und in dieser Arbeit wird ein Volk erwähnt, ich hatte den Namen noch nie gehört, Jamnaya. Die wohnten in der heutigen Ukraine und in Kasachstan so ungefähr. Und die haben tatsächlich in Nordeuropa sich genetisch ziemlich durchgesetzt. Die sind hier rübergekommen und haben sich teilweise vermischt und teilweise einfach die hier ansässigen Jäger und Sammler verdrängt.
Und so wie ich das in dem Text verstanden habe, teilweise eben auch bekämpft. Das war ja eher ein fahrendes Volk. Die sind mit ihren Viehherden quasi immer unterwegs gewesen. Also sie sind nie sesshaft geworden, obwohl sie Viehzucht betrieben haben. Was ich total interessant finde, wahrscheinlich naheliegend. Hier hat das Vieh alles abgegrast, ziehen wir doch weiter. Da drüben sieht es auch nett aus. Ja, und wenn die andere Völker oder Volksstämme, muss man ja damals sagen, es waren ja keine Nationen oder so, getroffen haben, na, dann haben die wahrscheinlich entweder platt gemacht oder irgendwie bei sich integriert. Ja, und die scheinen eben sehr erfolgreich gewesen zu sein mit ihrem Lifestyle.
Genau. und das können wir an den heutigen Genen sehen. Die scheinen eben sehr erfolgreich gewesen zu sein. Also wir sind, die Nordeuropäer noch mehr, sind tatsächlich in einem hohen Grade Nachfahren eben genau dieser Jamnaya. Und jetzt mache ich eine Klammer auf. Als ich Neurologie studiert habe, war eine der unverstandensten Krankheiten die Multiple Sklerose. Das klingt jetzt erstmal ideenflüchtig, ist es aber nicht.
Aber ganz verstanden haben wir sie auch heute noch nicht. Ne? Wir haben eine Folge darüber gemacht.
Haben wir auch heute noch nicht. Es gibt einen merkwürdigen Zusammenhang mit dem Epstein-Barr-Virus. Der ist aber nicht ganz klar, weil das Epstein-Barr-Virus scheint die Multiple Sklerose zu triggern. Wobei das Komische ist, weil wir haben das Virus eigentlich fast alle. Also wir haben es irgendwann mal gekriegt und das schlummert dann in uns und macht eigentlich nichts.
Macht bei den meisten nichts.
Ja, ja, genau, bei den meisten. Und bei der MS ist es jetzt so, die MS ist eine Autoimmunerkrankung und die besteht darin, dass das Immunsystem körpereigene Zellen angreift. Und zwar in diesem Fall speziell die Nervenscheiden, also die Umhüllung von Nerven. Also wir haben viele Arten von Nerven, aber wir haben im Grunde zwei Gruppen von Nerven. Das eine sind die Mithülle und das andere sind die ohne. Die dicken, schnell leitenden Fasern sind Mithülle. Dadurch wird die Übertragungsgeschwindigkeit sehr viel schneller. Das kann springen, wie auch immer, das Signal. Und das eigene Immunsystem erkennt diese Nervenzellen, die die Hülle bilden von den Nerven, als fremd an und bekämpft sie und zerstört sie. Und dadurch kommen eben die Symptome der Multiplen Sklerose, die ja ganz verschieden verlaufen kann, sehr blande verlaufen kann, aber auch schwer verlaufen kann. Ach so, und jetzt gab es im Studium eine ganz große Merkwürdigkeit, nämlich die Häufigkeit von Multipler Sklerose ist abhängig von der Entfernung des Wohnortes zum Äquator. Das heißt, je weiter weg du vom Äquator wohnst, das gilt für die nördliche Halbkugel, für die südliche ein bisschen, aber da hat das System Lücken. An der nördlichen Halbkugel, je weiter weg du vom Äquator lebst, sprich je nördlicher du wohnst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Multiple Sklerose kriegst.
Okay, also in Nordnorwegen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer als in, sagen wir mal, Portugal?
Ja, die Wahrscheinlichkeit in nordischen Ländern beträgt so 142, habe ich eine Zahl gelesen, die differieren natürlich, 142 von 100.000. Die Zahl Richtung Äquator geht bis null runter. Und jetzt gab es natürlich unglaublich viele Spekulationen, womit kann das zusammenhängen? Mit der Viruswahrscheinlichkeit, der Infektionswahrscheinlichkeit eher nicht. Sonneneinstrahlung, es gab unglaublich viele Theorien. Man konnte sich dieses Phänomen nicht erklären. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Drehung. Die Jamnaya sind schuld. Das ist zumindest kurz gefasst die Theorie, ist ja nur eine Theorie. Aber die Theorie besteht eben darin, dass auffällt, dass die Leute im Norden eben zu einem sehr hohen Anteil diese Gene dieser Stämme haben, die eben aus der Ukraine, aus Kasachstan eingewandert sind. Und im südlichen Europa eben nicht.
Klar, weil sie so weit dann eben doch nicht gekommen sind.
Genau.
Weil das Vieh sich da vielleicht nicht wohlgefühlt hat. Und bevor jetzt alle sagen, verdammte Jamnaya, wären die mal hier nie eingewandert und so weiter und so fort. Das ist ja das Interessante eigentlich an diesem Artikel. Ich habe ja gesagt, dass wir uns auch die Frage stellen, also was sozusagen der evolutionäre Nutzen ist. Oder warum es nicht so ist, dass die Leute, die dieses Gen haben, ausgestorben sind. Mein Kater übrigens fiebt dir im Hintergrund. Ich glaube, er ist sehr begeistert und möchte auch etwas zu der Geschichte sagen, aber er spricht unsere Sprache nicht. Aber jetzt zurück zu den Jamnaya. Es scheint so zu sein, dass die Gene, die zu einer Überreaktion des Immunsystems führen, was eben mit MS zu tun haben kann, deshalb da sind, weil in einer bestimmten Zeit, als der Lebensstil in der Nähe der Tiere zum Beispiel sehr erfolgreich war, weil man eben noch keinen Supermarkt hatte, gab es unheimlich viele Möglichkeiten, sich zu infizieren. Wahrscheinlich zum Teil auch mit Zoonosen und so weiter und so fort. Das heißt, das Immunsystem dieser Jamnaya war einfach stärker angekurbelt, hat besser funktioniert als das von den anderen Völkern. Das hat dazu geführt, dass sie erstmal deutlich robuster waren, vielleicht bis zum hohen Alter von 38 oder so. Ich weiß nicht, wie alt die Leute damals wurden, ohne moderne Medizin. Ja, aber insgesamt unterm Strich ist das Immunsystem, was wir heute noch haben, eben ein bisschen zu sehr angekurbelt. Dafür, dass wir eben unter sehr hygienisch guten Bedingungen leben und eben wahrscheinlich auch deutlich älter werden an die Jamnaya und dann eben Dinge wie MS sich entwickeln können.
Das ist die Theorie, denn es ist ja zunächst einmal völlig widersinnig, dass ein Gen sich durchsetzen soll, was so eine Krankheit wie Multiple Sklerose auslösen kann. Es muss also irgendwie einen evolutionären Vorteil gehabt haben. Und dieser Vorteil liegt vermutlich in der anderen Lebensweise.
Und jetzt wissen wir aber nicht, ob es genau so ist. Aber wir gehen mal davon aus, weil die Theorie erstmal sehr clever ist und vor allem natürlich auch Hoffnung bietet und einen Ansatz, ne?
Genau. Aber das Interessante ist eben, dass sie einen evolutionären Vorteil in ihrer Lebenssituation hatten. Also zur Erinnerung, das waren Bauern. Und diejenigen, die sie hier bei uns vertrieben hatten, das waren Jäger und Sammler. Die wohnten nicht so eng zusammen untereinander und sie wohnten schon auch nicht so eng zusammen mit Tieren, weil sie diese Tiere als Nutztiere ja gar nicht hatten. Und insofern wäre diese Erklärung in sich zumindest logisch.
Und dann gibt es eben die Frage, wenn das so stimmen sollte. Ja, und grundsätzlich hat unser Immunsystem eben möglicherweise nicht mehr so viel zu tun wie in der Vergangenheit damals. Oder es hat einfach andere Dinge zu tun, für die es nicht so wahnsinnig optimiert ist. Dann wurde ja in dem Artikel auch diskutiert, was man jetzt machen sollte. Und die Idee ist eben nicht, das Immunsystem zu unterdrücken. Wir haben ja Immunsuppressiva, für viele Erkrankungen absolut notwendig, weil wir nichts Besseres haben. Aber die Leute sind dann natürlich anderweitig gefährdet. Ich erinnere mich noch, als die Corona-Krise begann, wo man immer gesagt hat, oh Mann, die armen Leute, die Immunsuppressive bekommen, die sind eben ganz besonders gefährdet. Und in dem Artikel wurde die Idee erwähnt, dass man eben nicht das Immunsystem einfach unterdrückt, sondern, das habe ich nicht ganz verstanden, versucht, es in eine bessere Balance zu bringen. Und das finde ich natürlich so nichtssagend wie interessant.
Es bleibt übrigens auch in meiner Medizinerbeurteilung ebenso nichtssagend wie interessant.
Okay.
Weil das ist ja eine Sache, dazu brauchen wir nicht die Erkenntnis, woher dieses überreagierende Immunsystem kommt.
Ja.
Also beziehungsweise, wir haben jetzt die Vermutung, dass es auf den Genen liegt, ja, und dass ein sozusagen unterfordertes, aber hochreguliertes Immunsystem sozusagen blind schießt.
Und viele Gene, muss man an der Stelle sagen, brauchen eben auch Auslöser. Also nicht jedes Gen, was wir haben, wird aktiviert und produziert eine Krankheit. Also ich glaube, das muss man einfach mal verstehen. Das könnte sein, dass die auch das Gen hatten und die Krankheit aus irgendwelchen Gründen bei denen nicht ausgelöst würde. Ich habe eine These schon gehabt, weil die gar nicht so alt wurden zum Beispiel. Eine andere These ist, weil eben das Immunsystem mehr zu tun hatte. Aber es sind viele Möglichkeiten denkbar, ne?
Also das ist jetzt erstmal eine Theorie. Ist eine sehr plausible Theorie. Und die erklärt ja zum Beispiel diesen hoch unbefriedigenden Zustand. Warum in drei Herrgottsnamen wird die Krankheit seltener, je südlicher man lebt? Hm. Das ist ja völlig bizarr. Und diese Sonne könnte man dann eben als Ursache, als einen der Faktoren wahrscheinlich ausschließen, wie auch immer. So, aber man kann ja jetzt andere Dinge tun. Man kann einerseits bei dieser Krankheit, aber auch bei anderen, es geht ja wahrscheinlich hier, das wurde nicht erwähnt, auch um andere Autoimmunerkrankungen. Hm. Es geht ja wahrscheinlich auch um Dinge wie Allergien, allergische Reaktionen. Es geht wahrscheinlich um Psoriasis, Schuppenflechte. Ja. Es geht um.
Also wenn diese Theorie sich ganz oder in Teilen bewahrheitet, dann ist es natürlich ein Ansatz für sehr viele Sachen, die mit dem Immunsystem zu tun haben. Ne?
Genau. Und die Theorie kann einerseits bei der Diagnostik helfen, bei der Vorhersage helfen.
Mhm.
Und dann kann man sich ja auch überlegen, dass man entsprechende Behandlungen bei Leuten, die gefährdet sind, möglicherweise auch sehr früh beginnen kann oder eine häufigere Diagnostik machen kann. Also wenn ich jetzt bei dir ein sehr hohes Gefährdungspotenzial in Richtung Multipler Sklerose, dann könnte ich ja engmaschiger Dinge kontrollieren, wie ich es ja heute auch bei anderen Dingen tue, wie zum Beispiel Brustkrebs, bei dem es eine bestimmte familiäre genetische Erkrankung gibt, die fast zwingend zu Brustkrebs führt. Und diese Frauen werden eben sehr, sehr engmaschig kontrolliert. Also dieses Wissen ist nicht ein akademisches nur, sondern durchaus eines, was man relativ zeitnah möglicherweise auch praktisch wird nutzen können.
Was ich interessant fand, und ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, ich befürchte sogar in einem dieser Podcasts, jetzt kann ich aber nicht sagen, in welcher Folge. Ich habe einen Fernsehbeitrag gesehen, lange vor den Zeiten der KI, wo man Leute, die eine Autoimmunerkrankung hatten, und ich weiß wirklich nicht mehr welche, weil damals war ich weder als Journalist unterwegs, noch speziell mit Medizinthemen oder so verheiratet, aber ich fand es hochinteressant. Man hat denen einen Bandwurm eingepflanzt. Die haben Bandwurmeier wahrscheinlich geschluckt oder sowas. Dann hatten die einen Bandwurm und man hat ganz großartige Erfolge gehabt, weil man denen keine Medikamente geben musste, weil das Immunsystem war beschäftigt, auch diesen Bandwurm in Schach zu halten und die Autoimmunerkrankungen einfach aufgehört. Ich habe davon nie wieder was gehört. Ich kann mir vorstellen, dass allein wegen ethischer Bedenken man das dann irgendwann nicht mehr weitergemacht hat oder weil die Leute es eklig finden. Aber das würde ja nun dazu wunderbar passen, zu dieser These.
Würde dazu passen. Auch die Theorie, dass wir eben einfach ein Problem haben mit Autoimmunerkrankungen, weil unsere Umgebung einfach zu sauber ist.
Mhm.
Also vielleicht sollten wir alle Hühner haben oder Katzen, gar.
Vielleicht sollten wir mit Hühnern im Schlafzimmer kuscheln.
Ja, eine Freundin einer Bekannten tut das. Die hat tatsächlich 3 Hühner.
Nein.
Die leben bei ihr in der Wohnung.
Ja.
Das wäre noch nicht so schlimm, aber wenn sie andere Leute besucht und bei denen übernachtet, dann kommt sie mit Hühnern. Dann leben plötzlich Hühner in deiner Wohnung. Das möchtest du nicht.
Ich gehe davon aus, dass du diese Frau bei dir noch nicht beherbergt hast.
Und du kannst davon ausgehen, dass das auch so bleibt. Nein, nein, wir haben ja ein Hühnerhotel. Also die könnten ja dann unterkommen bei ihren Kolleginnen. Also es wäre eigentlich kein Problem.
Aber das klingt nach einer Person, der das nicht recht wäre, wenn die Hühner draußen schlafen müssen.
Genau, und das klingt auch nach Hühnern, die daran nicht gewöhnt sind, mit fremden Hühnern umzugehen, weil die gehen eben einfach mit vertrauten Menschen um. Es gibt aber, um das jetzt, ich muss das noch hinzufügen.
Ja, wir müssen das jetzt retten.
Leid.
Genau.
Wir müssen das jetzt einfach retten. Das Interessante hierbei ist ja nun einfach die Tatsache, dass man feststellt, dass es Krankheiten gibt, genetische, nicht genetische Krankheiten im engeren Sinne, sondern Gene, die die Wahrscheinlichkeit zu gewissen Krankheiten erhöhen. Also nicht jeder, der diese Gene hat, kriegt ja nun MS oder andere Dinge. So. Und dass diese Gene eben durchaus zweischneidig sind, weil sie Vor- und Nachteile bieten.
Ja.
Vorteile in bestimmten Lebenssituationen. Mhm. Insofern setzen sie sich durch. Und dann wandern diese Bauern in großen Völkerwanderungen in Richtung Westen, aber auch in Richtung Osten.
Ja.
Und nehmen dann Gene mit, die für die neue Lebenssituation möglicherweise nicht optimal geeignet ist.
Mhm.
Und das gilt aber interessanterweise nicht nur für die Jamnaya und die Multiple Sklerose und eben ein übersteuertes, potenziell übersteuertes Immunsystem. Das gilt zum Beispiel auch für die ursprünglich hier lebenden Jäger und Sammler, die wiederum Gene hatten, die zum Beispiel Diabetes mellitus wahrscheinlicher machen.
Ja.
Das ist aber auch kein Problem, wenn du nicht ständig als Jäger und Sammler in einem Supermarkt bist und irgendwelche zuckerhaltigen Produkte aufgedrängt bekommst.
Mhm.
Das heißt, diese Gene sind kein Nachteil, solange du dich in der freien Natur durchschlagen musst.
Dein Lifestyle muss einfach zu deinen Genen passen. Das ist es doch.
Ja, genau. Und man hat eben Gene gefunden, die hohen Blutdruck, Diabetes und einen hohen Cholesterinspiegel wahrscheinlicher machen in den Völkern, die hier als Jäger und Sammler gelebt haben, mhm, in Westeuropa früher und dann eben zum Teil verdrängt wurden. Dann hat man bei Bauern im Nahen Osten eine zum Beispiel genetische Disposition zu Angststörungen gefunden,
mhm,
die aber wiederum eben Vorteile gehabt haben muss in der Lebenssituation von ihnen.
Mhm.
Und so geht es eben dann bis zu den Jamnaya und der Multiple Sklerose, die in ihrer Situation vermutlich nie bis selten ausgebrochen ist. Und das ist eigentlich eben die Folge der Verdrängung unserer Jäger- und Sammlervorfahren durch die Bauern, die eben sich ausbreiteten und aus dem Osten kamen.
Wobei, das klingt jetzt schon fast so, also die Jäger- und Bauervorfahren sind ja gar nicht unsere Vorfahren. Das möchte ich
genau
an dieser Stelle mal sagen. Unsere Vorfahren sind die Jamnaya und ein Hoch auf sie, weil sonst gäbe es uns ja so gar nicht.
Entschuldigung, die Korrektur ist mehr als berechtigt. Und wenn du jetzt biblisch argumentieren willst, spiegelt das ja die wunderbare Geschichte von Kain und Abel wider.
Mhm.
Kain, der Bauer, erschlug Abel, den Jäger und Sammler, aus Eifersucht.
Mhm.
Aber wir sind die Nachfahren von Kain.
Und da hörst du von mir kein Wenn und kein Abel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.